S9Y Infocamp. Der inoffizielle Serendipity-Podcast mit Robert Lender und Matthias Mies.
Herzlich willkommen zur Ausgabe 20 schon des S9Y Infocamps. Mein Name ist Matthias Mies. In unserem Sendestudio in Österreich sitzt hier der Robert Lender. Hallo Robert.
Ja, hallo.
Wir haben hohen Besuch und wer den hohen Besuch jetzt gleich hört, der ahnt schon, worum es gehen könnte. Gavin ist mal wieder da. Hallo Gavin.
Ja, hallo aus der schönsten Stadt am Rhein. Ah, ich habe einen Jingle.
Diesen Jingle war ich nicht vorbereitet.
Aber es war notwendig.
Aber ist egal, wir haben ja hier heute Release Party.
Genau.
Wir sollten vielleicht dazu sagen, habe ich mir überlegt, bevor wir anfangen, das wird jetzt zeitraumkontinuumsmäßig ein bisschen drollig. Weil wir nehmen jetzt diesen Podcast auf, aber Serendipity 1.7 ist, während wir aufnehmen, noch nicht released. Wenn wir das alles hinkriegen, wie wir uns das vorstellen, dann ist es aber released, wenn ihr diesen Podcast hört. Also wenn wir irgendwas mit der Zeit komisch formulieren, denkt euch nichts dabei.
Es wird released geworden sein am dran.
Es hätte released verdient zu werden gehabt. Keine Ahnung. Ja, anderthalb Jahre sind vergangen seit dem letzten Major Release, habe ich vorhin nochmal nachgeguckt. November 2011 war 1.6 und jetzt haben wir die 1.7.
Ja, fast schon etwas peinlich, dass du das ausgerechnet hast. Da bedanke ich mich sehr für.
Formerly known as der etwas holperige Release.
Ja. Aber man muss ja sagen, verschuldet alles nur durch die 2.0er-Version, die uns da so ein bisschen auf zwei Gleise gebracht hat. Ne?
Ja, das versteht jetzt keiner, der nicht in GitHub guckt. Vielleicht erklären wir das später nochmal, wenn wir dazu kommen. Aber das holperige war ja, wir hatten... Ich glaube sogar zum ersten Mal, seit ich dabei bin, oder ich habe es verdrängt, wir hatten Release-Candidates und auch nicht nur einen.
Ich will dich ungern als Lügner bezichtigen, aber wir hatten tatsächlich auch in den Vorversionen schon mal Release-Candidate-Prozesse. Also es gab die damals zwar vielleicht noch unter dem Namen Alpha oder Beta, aber es gab schon irgendwann mal eine RC-Version. Aber jetzt in dieser hohen Anzahl hatten wir das noch nicht.
Das ja, ich selber biete das schon von Serendipity
vielleicht getestet. War das wenigstens der Release mit den meisten Release-Candidates oder den meisten Release-Candidates, die Leute schon live getestet haben?
Das auf jeden Fall, ja. Weil man aber auch sagen muss, dass hier der größte Testaufwand eigentlich für die Benutzer da war, weil das, ich hoffe, ich greife jetzt nicht allzu sehr vor, aber das große Schwerpunktthema von dem neuen Release war ja die Kompatibilität für so viel wie möglich PHP-Versionen. Da wir durch das Smarty-System jetzt eine fixe Versionsbindung an PHP größer gleich 5.2 haben und sich aber in PHP 5.2, 5.3 und 5.4 teilweise so viele Sachen in Sachen Error-Reporting und Variablen und objektorientierter deprecated Syntax und Ähnlichem verändert hat, war es einfach nötig, dass wir von so vielen Benutzern wie möglich Feedback kriegen, um zu schauen, ob wir tatsächlich alle möglichen Fehler abgefangen haben, die unterschiedliche PHP-Versionen produzieren könnten.
Das ist das, was ich auch schon mal angesprochen hatte in vorigen Podcast, dass wir im Prinzip müssten wir das Ding testen auf verschiedenen PHP-Versionen, auf verschiedenen Server-Versionen, auf verschiedenen Server-Typen und am besten auch noch mit verschiedenen Datenbanken und das können wir halt als Team so als Test nicht leisten.
Also man muss sagen, wahrscheinlich jeder gestandene PHP-Entwickler wird jetzt mit den Fingern schnipsen wollen und sagen, ja, aber dafür gibt's auch Continuous Integration und Unit-Tests und was weiß ich was. Und das stimmt im Grunde auch, aber Unit-Tests und Ähnliches für Serendipity zu gestalten, was ja immer noch auf einem ja größtenteils funktionalen Kern basiert, ist sowas von Riesenaufwand und Zeitbedarf, dass wir das tatsächlich mit unserem kleinen Entwicklerstamm nicht geschultert kriegen. Und dann wäre es natürlich toll, weil dann hätte man irgendwo eine Latte von Tests, die man einfach auf beliebig vielen VMs mit beliebig vielen PHP-Versionen einmal starten würde. Das haben wir nicht und wir haben natürlich auch nicht die Zeit und die Manpower, tatsächlich überall PHP-Versionen, die so im Einsatz sind, mit unterschiedlichen Konfigurationen nachzustellen. Und deswegen müssen wir das teilweise auf unsere allzu netten Benutzer ab, spiegeln, die ja teilweise die lustigsten und verschiedensten Konfigurationen ihrer Webserver haben. Und auf deren Erfahrung und deren Einsatz können wir dann zurückgreifen.
Ist auch eigentlich ganz drollig, bei irgendwem höre ich mich doppelt.
Aber das ist schlecht.
Ja.
Vielleicht warst du mit deinem Mikro zu nah an meinem Headset. Ich habe es nochmal was weggestellt.
Supi. Ist ja auch so, wenn das tatsächlich Live-Benutzer testen, dann haben wir ganz andere Serverkonfigurationen. Also wenn wir uns jetzt 10 virtuelle Maschinen einrichten würden, dann hätten die wahrscheinlich eine sehr typische, vielleicht auch eine sehr ideale Konfiguration. Und das, ne, so kommen wir an Konfigurationen, wo dann irgendjemand beim drolligen Hoster ist, der irgendwas komisch macht, wo wir sonst nie drauf gekommen wären.
Ja, das multipliziert sich ja auch leider mit den unterschiedlichen Konfigurationsarten. Dann hat man PHP als Apache-Modul, PHP als CGI, PHP als SUXX-CGI, Nginx als Server oder was weiß ich was für interessante Sachen. Und letztlich irgendwann hört es dann auch auf, was man an Konfigurationen sich ausdenken und nachstellen kann. Man muss jetzt auch sagen, in unseren Tests geht es jetzt hauptsächlich um das Error-Reporting, was sich in PHP 5.4 deutlich ausführlicher gibt, als wir das bisher in unserem Kern abgefangen haben. Ja, das ist jetzt halt nichts wahnsinnig megakritisches. Das heißt, das Schlimmste, was passieren kann bei Benutzern, ist, dass da noch irgendwelche PHP-Notices oder Warnings irgendwo ausgegeben werden, wo sie eigentlich nicht relevant sind und wir die unterdrücken müssten. Und genau um das Testen von solchen Notices und Warnings ging es uns eigentlich. Und
außerdem
ich glaube, wir haben da in dieser sehr langen RC-Phase auch sehr, sehr viele Sachen abgefangen. Es gibt so einen extra zusätzlichen Error-Mode, der für unsere Release-Candidates extra aktiviert ist, der halt auch, und das war das Problem für die meisten Benutzer, die das getestet haben, dazu führt, dass die Ausführung dann abbricht, sobald irgendwo ein Fehler auftritt. Das ist für uns dann halt gut, weil wir den Fehler dann sofort sehr ausführlich debuggen können. Für die Benutzer, die das eingesetzt haben, ist es dann natürlich ein bisschen stressig, weil man den Fehler dann beheben muss, bevor es weitergeht. Das ist jetzt der Vorteil von dem Final Release, der hat diesen Fehlermodus wieder deaktiviert. Das heißt, wenn irgendwo ein Fehler auftritt, dann tötet der nicht das ganze Block oder zeigt eine weiße Seite, sondern eigentlich nur einzelne Zeilen, entweder am Anfang oder am Ende der Block-HTML-Ausgabe.
Außerdem auch etwas überraschend, ich glaube gestern oder vorgestern kriegten wir dann morgens plötzlich einen Pull-Request von Mr. PHP höchstpersönlich, er hat mal ein paar Tippfehler korrigiert.
Ja, ich habe ja dann mal nachgefragt auch, also er hat uns einen sehr großen Commit geschickt, in dem sämtliche undefinierten Variablen nochmal abgefangen wurden, weil teilweise Tippfehler da waren oder teilweise alte Variablen, die einfach nicht mehr so benutzt wurden oder die sowieso irrelevante Inhalte enthalten, die nicht so tragisch sind, wenn sie fehlen. Und das hat er mit, glaube ich, diesem Hip-Hop-PHP-Interpreter, den Facebook gebastelt hat, analysiert und herausgefunden. Er hat ihm dann halt alle Stellen ausgegeben, wo in irgendwelchen Dateien solche Variablen vorhanden sind und hat das für uns netterweise ganz einfach über GitHub zum Einbinden überliefert. Das ist also schon ganz cool, dass sich ein Rasmus Lehrdorf die Mühe macht, sowas zu analysieren und auch an uns zurückzuschicken.
Das heißt, dieser Release ist jetzt von Rasmus Lehrdorf höchstpersönlich mit Tools getestet worden, die von Facebook kommen.
Ja. Wir müssen Facebook auch noch erwähnen hier.
Genau, von Facebook approved eine Version, sehr schön.
So, jetzt könnten Benutzer natürlich fragen, kommt das jetzt bei jedem Release? Aber du hast schon gesagt, das hat zu tun mit PHP 5 und es hat zu tun mit Smarty 3. Also ist vermutlich... Also,
man kann auf jeden Fall sagen, Release Candidates sind immer was Sinnvolles, wenn man eine Community hat, die solche Sachen wirklich testen kann. Grundsätzlich würden wir mehr Release-Candidates machen, wenn wir mehr Änderungen hätten, die als kritisch und problematisch angesehen werden. Serendipity hat aber eigentlich so seit den 1.2, 1.3er-Versionen schon eine sehr stabile Grundbasis erreicht. Und da ist es eigentlich selten nötig, dass wir Release-Candidates fahren, weil wir nicht, wir achten ja sehr darauf, dass es keine fehlende Abwärtskompatibilität gibt und dass wir auch keine Funktionalität einnehmen, die irgendwie nicht halbwegs gut getestet ist und kommt uns sonst alles zugute. bei der 2.0er-Version, die jetzt sicherlich irgendwann kommen wird, da wird es garantiert nochmal Release-Candidates geben, weil die einfach in Admin-Backends und in der Code-Struktur der JavaScripts und so extrem viel ändert. Und da muss man natürlich schon auch ein bisschen gucken, dass alle Anwendungsfälle von Benutzern mit abgedeckt werden und eventuell eigene Plugins, die Benutzer selber entwickelt haben, dass die auch weiterhin funktionieren. So, da können wir uns auf jeden Fall für eine Handvoll Release Candidates einstellen.
Man kann, fällt mir gerade so ein, man kann relativ mutig upgraden. Also es ist neulich jemand im Forum aufgeschlagen, der hat jetzt aktualisiert von 1.1.2 direkt auf 1.7 Release Candidate 3, glaube ich.
Ja, also machen möchte man sowas natürlich nicht, weil zwischendurch ja immer mal auch ein paar sicherheitsrelevante Fixes drin waren. Also solchen Leuten möchte man eigentlich auf die Hände hauen dafür, dass sie das so lange aktiv haben und unmaintained gelassen haben. Ja. Aber rein grundsätzlich müsste man eigentlich jedes Serendipity von Version 0.4 in einem Rutsch auf jetzt die 1.7 aktualisieren können.
Das ist schon spannend, wenn du überlegst, dass die, was man so teilweise von WordPress-Updates mitbekommt. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, es ist nicht mehr so schlimm, aber da gab es Phasen, da hat es ziemlich gerauscht auf Twitter und es war nur ein minor Release. Also da sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Gut, PHP haben wir schon gesagt, muss vorhanden sein, größer gleich 5.2, richtig?
Genau, das ist richtig. Es gibt halt einfach, also die Ursache dafür ist eigentlich, dass wir unseren Code auf Smarty 3 umgestellt haben. Smarty ist ja unsere Template-Sprache, die im Hintergrund dafür sorgt, dass alle unsere Ausgaben, die an HTML durchgereicht werden, mit Code-Logik und Variablen und Plugin-Ausgaben zusammengestempelt wird und ausgegeben wird. Da ist Smarty eigentlich eine extrem performante und auch gerade für Leute, die PHP schon kennen, eine sehr verständliche Template-Syntax, wo man sich nicht an irgendwelche XML-Frickelei oder so gewöhnen muss, sondern mit einfachen if und else und for each Sachen arbeiten kann.
Das und können sogar so Leute wie ich, die gar nicht programmieren können.
Das war ursprünglich der Plan. Als wir eine Template-Sprache eingefügt haben, wollten wir eigentlich versuchen, HTML komplett einfach änderbar zu machen, ohne dass man in PHP-Dateien rumwursteln muss. Aber trotzdem, dass man den Vorteil hat, auch Logikabfragen ins Template einzubinden. Und gibt da jetzt ein paar modernere, Es gibt ein paar moderne Alternativen zu Smarty. Damals war das eigentlich so ziemlich allein auf weitem Feld und die einzige gute Template-Sprache für PHP. Heutzutage tut sich da mit Twig ein bisschen was, was aber natürlich für uns einfach aus Kompatibilitätsfragen eh nicht in Frage kommt und meiner Sicht ist Smarty eigentlich auch schon ein hochperformantes, vollständiges System, was für unsere Einsätze überhaupt gar keine Wünsche offen lässt. Smarty 3 ist, führe den Punkt noch gerade aus, weswegen wir auf Smarty 3 setzen, ist zum einen natürlich, Smarty 2 wird jetzt aktiv nicht weiterentwickelt und Smarty 3 ist auch nochmal ein sehr grundlegendes Rewrite mit neuen Techniken, die vom Team, Smarty Team umgesetzt wurden. Und gerade weil das alles so modern und aktuell ist und sehr optimiert, benötigt das PHP 5.2, weil in PHP 5.2 sich in der Objektorientierung einiges zum Guten gewendet hat und das ist einfach mit älteren Versionen so überhaupt nicht mehr abwendbar. Und das ist dann der Grund, warum wir auch insgesamt PHP 5.2 benötigen, weil rein theoretisch kann man Serendipity ohne Smarty mit eigenen Template-Systemen betreiben, da gibt es so eine API für. Aber in der Praxis habe ich noch nie einen Blog im Live-Einsatz gesehen, was davon Einsatz macht. Deswegen braucht Serendipity Smarty.
Und wir hatten einen ziemlich guten Draht zu den Smarty-Leuten, ne, bei der Umstellung.
Auf jeden Fall. Also der Rodney Rehm, der ja zum Glück auch des Deutschen mächtig ist und von irgendjemandem von uns dankenswerterweise auch auf Serendipity geprügelt wurde. was heißt geprügelt? Er hat das, glaube ich, selber eingesehen dann irgendwann.
Nee, er hat beschlossen zu bloggen und hat auf Twitter gefragt, womit er, was man so nimmt.
Da waren und wir die Ersten, weil wir natürlich Smarty einsetzen und ich glaube, das war für ihn treffender Grund.
Nein, ich hab ihm konkret gesagt, Alter, als Smarty-Entwickler solltest du Serendipity benutzen, ja. Hat er eingesehen.
Ja. Also man muss auch sagen, er hat damals, glaube ich, auch schon, bevor er das eingesetzt hat, mir und auch anderen vom Team schon mal geholfen mit so ein paar speziellen Fragen, die wir hatten. Und als er dann jetzt eingestiegen ist, das System selber zu nutzen, hat er auch selber, glaube ich, ein bisschen recherchiert und so auch ein paar Tipps gegeben. Und jetzt die Smarty3-Integration, weil sich da schon einiges getan hat im Hintergrund, da hat er uns schon sehr geholfen. Wir haben jetzt halt selber einen Wrapper, der sozusagen dafür sorgt, dass die alte Smarty-Syntax bei uns auch noch einsetzbar ist, weil Smarty3 so ein paar Rückwärtskompatibilitätsblocks drin hat. Das heißt, viel von der alten Syntax im PHP-Bereich geht so nicht mehr mit Smarty3. Und wir emulieren das jetzt mit so einem kleinen Wrapper, der da drum rumliegt und ein paar Kompatibilitätstrigger setzt. Und ja, da hat uns Botany auf jeden Fall geholfen, eine performant sinnvolle Lösung auch zu finden, die das alles emuliert.
Wir sollten jetzt gleich mal sagen, die ganze Smarty3-Umstellung hat im Prinzip Timbaloo gestellt.
Mhm, ne? Auf jeden Fall. Also ohne ihn hätte ich mich da wahrscheinlich sehr lange gescheut und gesträubt, mich da so richtig einzuarbeiten, dass er da so sehr die Flagge in die Hand genommen hat und da extrem viel Zeit reingesteckt hat, würde ich sagen, und auch da sehr in die Tiefe gegangen ist im Code. Das war schon super, dass er das gemacht hat. An der Stelle auch ganz, ganz herzlichen Dank.
Gut, also Kompatibilitätsfixes zu PHP 5 und die ganze Umstellung und Anpassung an Smarty 3, das sind die beiden großen Sachen in der 1.7.
Genau, richtig. Und man dann muss auch, also sonst der Fokus von der 1.7 ist jetzt eigentlich einen guten Abschluss für unsere 1.x Code-Linie zu finden, dass wir unser Ziel eigentlich haben, dass die nächste Major-Version dann nur noch die 2.0 wird und wir jetzt in die 1.7 so einen Stand haben, wo jeder mit arbeiten kann und es keine offenen, bekannten Bugs gibt und wir dann auch uns jetzt in der Entwicklung auf die 2.0-Finalisierung konzentrieren können.
Jo, möge es gelingen. Da kommen wir später, glaube ich, nochmal zu. Dann haben wir ein paar Verbesserungen an Plugins. Mein spezieller Freund ist wieder mit dabei. Kann ich nichts zu sagen. NL2BR.
Ja, viel sagen was kann ich dazu, glaube ich, auch nicht. Das ist auch mit ein Steckenpferd von Timbaloo. Das heißt, das Plugin ist dafür da, um, ich glaube, ihr habt es auch in der Vergangenheit immer mal wieder erwähnt, um einfach beim Tippen von Code dafür zu sorgen, dass Linebreaks und Absätze automatisch gesetzt werden, ohne dass man sich mit HTML-Code auseinandersetzen muss. Was aber auch immer zu Problemen führen kann, gerade ein Break ist eigentlich nicht so semantisch richtig, deswegen gibt es auch solche NL2P, also dass richtige Absätze gesetzt werden, Version. Und außerdem, wenn man Tabellencode und Ähnliches dann doch mal selber mit HTML produzieren will, dann sorgt es halt gern dazu, dass Umbrüche, die man eigentlich nur als Code-Umbruch haben will, dann als richtige Umbrüche im Blog-Eintrag angezeigt werden. Und dafür gibt es jetzt so spezielle Marker, die man setzen kann im Code, nämlich so ein NoBR-Marker, der dafür sorgt, dass in der Ausgabe alle Zeilenenden unkonvertiert gelassen werden. Und da gab es einfach, also da gibt es immer sehr viele Ausnahmen, man muss sehr viel mit regulären Ausdrücken machen und dann doch wieder diverse Randfälle berücksichtigen. Und das hat sich in der 1.7 einfach nochmal insgesamt verbessert.
Die Geschichte mit dem RSS Sidebar Plugin kommt, glaube ich, sogar aus dem Podcast hier ursprünglich. Ne? Hat Christian Fairfotz da nicht mal nachgefragt?
Das glaube ich schon. Ich meine auch, dass das da gewesen ist. Und irgendwann hat er sich aber auch die Mühe gemacht, das im Forum dann tatsächlich zu posten. Und da bin ich dann drauf eingestiegen und habe mich dann doch endlich mal erbarmt, nach den Möglichkeiten zu suchen. Das hat dann dafür geführt, dass wir SimplePy jetzt auch in Serendipity einbinden. Das ist eine Open-Source-Bibliothek zum Parsen von RSS und Atomfeeds. Und das hilft uns auf jeden Fall ungemein, jetzt relativ einfach Atomfeeds auch auszuwerten und auszugeben. Unter anderem halt im Seitenleisten-Plugin für RSS-Feeds. Also,
genau. Jo. Und die nächste größere Plugin-Änderung, die nutzen wir im Infocamp-Blog. Das ist die Geschichte mit den, das Plugin erweiterte Eigenschaften von Einträgen kann jetzt Standardwerte für freie Felder vorgeben.
Auch, glaube ich, eine Code-Änderung, die mich eigentlich nur 5 Minuten gekostet hat. die aber auf jeden Fall helfen kann, weil ja, vielleicht willst du das noch weiter erklären, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
Nee. Wir haben das halt, also das generiert bei uns die sagt die Verknüpfung des Audioplayers mit den Dateien. Also der Robert lädt dann die Dateien hoch, also MP3 und OGG. Und das, wo die liegen, tragen wir in freie Felder ein und die werden jetzt eben vorbelegt, sodass man nur noch die Versionsnummer ändern muss.
Das ist ja angenehm.
Wir haben die Version, glaube ich, bei uns noch nicht laufen, aber demnächst kann das dann halt. Mhm. Und dann braucht man sich halt nicht mehr durch die Mediendatenbank durchhangeln bis zu der OGG-Datei, sondern braucht einfach nur noch die Nummer ein höher setzen und dann ist fertig. Ist halt auch sehr praktisch. Also diese freien Felder nutzt man ja gerne in komplexeren Templates, um irgendwelche Werte eingeben zu können. Und da kann man dann halt jetzt was vorbelegen, was dann erspart, dass die anfänglich leer sind, diese Werte. Dafür ist das auch ganz praktisch. Gut. Was haben wir noch?
Das übersprungen. Ja. 2K11.
Ja, ja.
Da will ich auch mal was sagen. Also, ich höre euch so gespannt zu.
Ich fand, das ist schlecht organisiert in unserem Skript. Wer hat denn das geschrieben, Mensch?
Was denn? Wieso?
Na, es sind halt drei Plugins und dann kommt im Prinzip 2K11 bei den Templates. Ist nicht spektakulär, es ist halt eine aktuelle Version drin. Und dann haben wir neulich abgestimmt, also ganz demokratisch, Gavin und ich, dass 2K11 demnächst rein im Kern gewartet wird. Das heißt, ich mache mein separates GitHub-Repository zu und dann warten wir das nur noch im Serendipity-Repository. Es spart mir einfach nur die Arbeit, das immer hin und her zu kopieren. Insofern würde ich aber noch darum bitten, dass jeder, der das nutzt und der jetzt noch die Entwicklerversion nutzt, dann spätestens mit der 1.7 auf die Version umstellt, die dann im Kern enthalten ist. Das ist zu unterscheiden in der Template-Liste, weil die Entwicklerversion, die heißt immer 2K11-dev. Die dann bitte nicht mehr nutzen, weil die pflege ich nicht mehr weiter. Das ist aber nicht schlimm, da passiert eh nicht mehr viel Neues jetzt. Das ist ziemlich fertig. Denke ich, hoffe ich.
Musst du wissen,
Matthias. Ja, doch.
Wer denn nicht du?
Du, es gibt immer wieder Leute, denen noch irgendwas einfällt, was sie daran gerne noch eingebaut hätten. Und dann muss ich wieder böse sein und sagen, nee, für ein Standard-Template, das es ja dann bald werden soll, ist das nicht so günstig. Und gut. Und dann hatten wir noch die lustige Geschichte mit den Subdomains. Das war ein großer Spaß. Wie sind wir darauf gekommen?
Hauptsächlich dank Überspace, ne? Ich weiß nicht, ob ihr habt bestimmt in eurem Podcast auch schon mal eine Lanze für Überspace gebrochen, ne? Sind ja wirklich großartige Leute, damit das auch mal aus meinem Mund gekommen ist, deren Konzept als Hoster man auf jeden Fall sehr unterstützen kann und die für jegliche Entwickler, die irgendwo Webspace brauchen und dafür nicht ihr halbes Monatsgehalt an Kosten ausgeben wollen, die sind da total gut aufgehoben, einfach weil die aktuelle technische Unterstützung total breit gegeben ist.
Ich finde die Preisfrage finde ich immer gar nicht so spannend.
Ich finde das Konzept schon sehr hervorheben. Also es basiert halt auf einem Bezahl-was-du-willst-Prinzip und die Masse wird es schon richten. Und eigentlich gerade als Deutscher ist man ja grundsätzlicher Pessimist und sagt, das kann doch eh nicht funktionieren und das ist alles Frickelwerk und lohnt sich nicht und bringt nichts. Und ich finde, die Jungs zeigen auch durch sehr erstklassigen Support, dass sowas auf jeden Fall funktionieren kann.
Ja. Das ist nur, also für mich war das schlagende Argument immer eher, du kriegst was an Webspace, was du woanders gar nicht kriegst. Selbst für viel Geld.
Also was die an Zugang bieten, man kann komfortabel per SSH eigentlich komplett alles, was man machen möchte, erledigen. Man hat komplett freien Zugang auf seine Shell-Dienste, man kann eigene Daemons benutzen. Sonst kommt aber auch super viel vorkonfiguriert von denen. Also jeder, der mit exotischeren Komponenten arbeitet, also NPM oder Ruby oder Python oder was ähnliches, der hat da eigentlich total breitbandige Unterstützung für alles haben möchte. Aber gut, das war der Werbebreak für Überspace. Ich finde, die sollten uns jetzt offiziell sponsoren. auf jeden Fall ist bei denen zum Tragen gekommen, weil deren Setup halt insgesamt etwas exotischer ist. Dass die Subdomains so konfigurieren, dass die eigentlich alle auf demselben HTTP-Host sozusagen landen. und deswegen Serendipity ein bisschen aus dem Tritt kommt, weil sobald der ineinander verschachtelte oder parallel liegende Serendipity-Installation gefunden hat, hat er seine Konfigurationsdatei nicht mehr richtig zuordnen können und hat sich dann teilweise auf einem anderen Host gefühlt, als er eigentlich fühlen sollte, wie auch immer. Eigentlich auch ein relativ leichter Patch, der jetzt dafür sorgt, dass auch immer die richtige Datei aus dem richtigen Verzeichnis gelesen werden kann. Und das ist, läuft jetzt auch, glaube ich, du, Matthias, benutzt es ja bei dir, soweit ich weiß, und kannst bestätigen, dass es inzwischen funktioniert.
Also ich habe es mittlerweile, ich hatte nie auf der Hauptdomain ein Serendipity und auf einer Subdomain auch. Aber ich hatte halt auf der Hauptdomain etwas anderes und Serendipity auf einer Subdomain. Und das klappte schon nicht. Und das funktioniert definitiv. Also ich habe mittlerweile mehrere Blocks parallel auf Subdomains laufen für Entwicklungszwecke und andere Benutzer haben es auch. Grisha hat es, glaube ich, sogar auf der gleichen Domain und auf der Subdomain auch noch eins oder irgendwie so. Kann aber auch sein, nee, bei dem sind das getrennte. Der hat einen zweiten Überspace für seinen Entwicklungsblock. Aber es gibt eine ganze Menge Überspace-Blocks mittlerweile mit Serendipity, also im Rahmen unserer Möglichkeiten, aber es sind relativ viele Nutzer da und das sollte jetzt problemlos laufen und es ist durchaus denkbar, obwohl ich keinen wüsste, dass es bei anderen Hostern ähnliches Setup gibt, was auch problematisch gewesen wäre. Und das haben wir gelöst. Soweit.
Ja, sonst kann man eigentlich nur sagen, wir könnten jetzt, wie wir es damals gemacht haben, super viel Zeit verschwenden und alle kleinen Punkte in unserer News-Datei zu Änderungen vorlesen. Aber ich glaube, diesmal ersparen wir das allen Zuhörern.
Wir schmeißen natürlich die News-Datei in die Shownotes und dann kann jeder gucken, was die kleinsten Änderungen und Kleinänderungen sind. Aber das große Ding bei diesem war halt PHP 5 und Smarty 3.
Genau.
Und
ich glaube, ein 4-Stunden-Podcast würde, glaube ich, zu Beschwerden führen. Also
ist ja auch ein bisschen trocken, wenn wir die News-Datei zeilenweise durchgehen.
Ja, genau. Und diesmal, wir haben den Fokus nicht gelegt, dann. Also das ist schon gut so.
Genau. Wichtige. Dann können wir quasi auf die nächste Frage, Druckblock, umsteigen. Also, das ist ja etwas, was gerade so Leute wie ich, die recht technisch unbedarft sozusagen daran herangehen, auf was muss ich denn schauen, wenn ich auf 1.7 upgrade?
Also so die Hauptsache liegt darin, dass man vor einem Upgrade möglichst alle Plugins auf den aktuellen Stand bringen soll. Die Plugins, die mit dem Kern mitgeliefert werden, sind kein Problem, weil die ja sowieso in ihrer aktuellen Version dann mitkommen. Schwieriger wird es aber bei den Spartacus-basierten Plugins. Weil wir halt einige Kompatibilitätsänderungen durchführen mussten, gibt es jetzt auch einige alte Plugins, die ja genau diese PHP-Kompatibilitätsfixes auch enthalten müssen. Also zum Beispiel Variablenreferenzen werden teilweise anders übertragen oder irgendwo werden die Methodensignatur von Plugin-Aufrufen hat sich ein bisschen geändert. Das ist zwar alles abwärtskompatibel, aber es kann halt in gewissen PHP-Konfigurationsfällen zu Fehlermeldungen führen, dass da zum Beispiel steht, Warning, die Methodensignatur ist nicht gleich. Das ist halt ein unwichtiger Fehler, eine unwichtige Warnung, die den Prozess eigentlich nicht beendet, aber PHP mäkelt da und sagt, hier, da muss man aufpassen und dann sieht das natürlich in dem Block schön unschön aus, wenn solche Fehler sind. Und damit genau das nicht passiert, ist es eigentlich sehr wichtig, dass man die Plugins über Spartacus oder wenn man sie manuell gezogen hat, über die manuelle Upload, dafür sorgt, dass alle Plugins auf dem aktuellen Stand sind. Also einfach erstmal alle Plugins prüfen. Wenn man Spartacus installiert hat, geht es relativ einfach, indem man dann bei allen relevanten Plugins den Upgrade-Button drückt. Wenn irgendjemand Überspace nutzt und da zum Beispiel Git-Checkouts von den Plugins sowieso schon hat, kann man das einmal pullen und dann sind eh alle Plugins auf dem aktuellen Stand. Aber
ich glaube, das macht niemand.
Ich mache das privat so, ich finde das super komfortabel, aber nicht jeder hat SSH-Zugang zu seinem Server. Deswegen guckt auf jeden Fall darauf, also loggt euch vor dem Upgrade einmal in das Backend ein, geht die Liste der Plugins durch. Das Schlimmste, was euch allerdings passieren kann, wenn ihr es upgradet und das vorher vergessen habt, ist, dass ihr die Plugins über den GitHub-Link oder über spartacus.s9y.org aufrufen müsst und die aktuelle Plugin-Version von da aus manuell runterladen und auf einen Server hochladen müsst. Und dann müsste das eigentlich funktionieren und ihr keine Probleme haben. Zumindest hat jetzt in unserem Release Candidates das alles wunderbar funktioniert. zweite Sache, ja, Entschuldigung, gerne Fragen.
Ich sagte, das hat eben bei mir auch zugeschlagen. Ich habe es im letzten Podcast auch erzählt, wobei ich dann die interessante Sache hatte, dass dann das Plugin eine höhere Versionsnummer hatte, als es überhaupt geben konnte. Dann musste ich quasi sozusagen, ich konnte nicht einmal updaten und musste es quasi dann händisch runterschrauben, um dann abzudaten. Also keine Ahnung, was da passiert ist, aber wie gesagt, das kann ich auch nur unterstreichen, dass man die Plugins unbedingt updaten sollte vorher.
Sollte man ohnehin immer gucken, dass man die halbwegs auf aktuellem Stand
hat. Ja, und wenn man dann da sowieso schon mal...
Ja, und das ist mit Spartacus ja keine Schwierigkeit. Also.
Wenn man sowieso schon mal in der Plugin-Übersicht ist, dann könnt ihr nämlich auch den zweiten Punkt beachten. Der ist nämlich das Browser-Kompatibilitäts-Plugin, was wir seit Angedenken der Zeit mit überliefert haben, was nämlich den Transparenzeffekt dem IE6 eingeprügelt hat. Das wird jetzt heutzutage absolut nicht mehr benutzt. Zum einen, weil glücklicherweise niemand mehr den Internet Explorer 6 einsetzt und in absehbarer Zeit hoffentlich auch nicht mehr Version 7 und nicht mehr Version 8.
Das ist, kann man jetzt wirklich sagen. Also das Ding wird nur noch in China und Korea benutzt.
Zum Ausspionieren von Atomkraftwerken.
Ja. So, da wieder mal ein
Konfetti, genau. Also dieses Plugin ist jetzt mit der aktuellen Version von Serendipity offiziell dem Tode geweiht. Es ist also komplett ausgebaut und wird nicht mehr mitgeliefert. Vor allem, weil es halt jetzt inzwischen auch dazu führte, dass in neueren IE-Versionen das zu Fehlern führte. Und das will man natürlich gar nicht, weil dazu ist die Kompatibilität dann nicht gedacht. Jedenfalls solltet ihr, wenn ihr das Plugin selber installiert habt und das Upgrade durchführt, dann wird dadurch nicht automatisch ein Plugin deinstalliert, sondern ihr müsst euch selber dann darum kümmern, dieses Plugin rauszuschmeißen und zu deinstallieren. Wenn ihr das sowieso schon deaktiviert, geht auch ruhig immer mal mein Tipp, die Plugin-Liste durch und schaut mal, ob da vielleicht Plugins drin sind, die ihr seit Jahren oder Monaten eh nicht mehr benutzt habt, weil jedes Plugin, was installiert ist, zieht Speicher, zieht Performance. Alles, was ihr dann deaktivieren könnt, weil ihr merkt, ach, eigentlich benutze ich das gar nicht, kann auf jeden Fall helfen. Ja.
Einfach mal so einen kleinen Plugin.
So sieht's aus. Wenn man sich das Wetter nämlich ja in den letzten Tagen anguckt, vielleicht, das sollte doch motivieren, oder?
Ja, vielleicht auch einfach die Version mal nutzen und mal ein Backup machen.
Genau.
So richtig. Vorher einmal die Datenbank dumpen, da gibt's bei jedem Hoster irgendein Tool dafür, um mal eine Kopie der Datenbank auszukippen. Ganz wichtig, dabei nicht die Datenbank löschen. Und ganz wichtig, auch entweder einmal komplett per FTP spiegeln oder zumindest die Uploads sollte man auf jeden Fall, also die Bilddateien und was man so in die Mediendatenbank hochgeladen hat, die sollte man auf jeden Fall sichern. Irgendwelche eigenen Sachen, eigene Themes, eigene Plugins sollte man sichern. Aber das steht alles auf s9y.org, was man backuppen sollte. Und im Zweifelsfall, wie gesagt, einfach den ganzen Webspace einmal per FTP.
Das ist auf jeden Fall das Einfachste. Und Backup, wie du jetzt gesagt hast, auf jeden Fall immer wichtig, sowas zur Hand zu haben.
Oder bei Überspace sein, da sind das irgendwie 3 Zeilen in der Shell und dann ist man auf dem letzten gesicherten Stand.
War ja noch die ganzen alten Styles, die schon die ganze Zeit mitgezogen werden. Sind die weiterhin da?
Du meinst einfach die alten Templates oder wie? Ja, eigentlich schon. Also da traue ich mich immer nicht so richtig, das zu deinstallieren. Zum einen, weil der Speicherbedarf für die meisten Templates, die im Kern liegen, sehr, sehr gering sind und häufig auf CSS-Sachen basieren. Und zum anderen irgendwie so zumindest eine kleine Menge von Templates zur Auswahl zu haben, kann schon nicht schaden. Aber das ist eigentlich auch ein Prozess, wo ich gerne mal Feedback aus der Community hören würde. Man kann immer mal überlegen, welche externen Templates man vielleicht mal in einen Release-Bundle mit einnehmen möchte. Also wir werden das nicht offiziell in unser Hauptrepository überziehen, aber wenn mir jetzt irgendjemand sagt, hier mach doch mal einen Release mit dem und dem und dem Template, solange das lizenzmäßig geklärt ist, bin ich da auf jeden Fall offen für Wünsche und Vorschläge.
Ist auch einfach so, dass das vielleicht kommt, wenn wir denn mal die Frontend-Umstellung auf HTML5 wagen. Dass man dann sagt, man muss zumindest die, die im Kern sind, nochmal überarbeiten. Aber andererseits ist es halt auch so, wie Garvin schon sagt, die meisten Sachen, die mit dem Kern kommen an Templates, das ist nicht viel mehr als ein Stylesheet. Die nehmen also die eigentlichen TPL-Dateien, übernehmen die vom Standard-Template und haben halt ein eigenes Stylesheet. Also das wiegt auch nicht viel, das bringt nicht viel, die rauszunehmen. Dadurch wird der Daumen nicht wirklich
schlanker. Nachteil ist natürlich eigentlich, glaube ich, gibt es noch kaum Wünsche, so ein altes Template tatsächlich noch zu benutzen. Also heutzutage ist es tatsächlich moderner, sich ein 2K11 oder Bulletproof Color Set darüber zu setzen, als, also ich weiß nicht, wer sich von den Benutzern überhaupt noch an Movable Type erinnern kann, dem die meisten der alten Styles zugrunde liegen. Ich glaube, das ist ja ein bisschen anachronistisch.
Weil es ist vielleicht eher eine Image-Frage im Sinne von, ich installiere mir quasi Serendipity neu und dann sehe ich einfach mal so uralt Styles. Schaut halt nicht so gut aus, sag ich jetzt einmal, wenn da irgendwas mit 2006, 2000 oder keine Ahnung.
Ja, das ist schon
gut. Also, das ist, wirkt halt, macht das gesamte System irgendwie so auf alt, sag ich jetzt einmal.
Das ist ganz spannend. Im Vorfeld der Republika, die gerade läuft, während wir das hier aufnehmen, gab es in Berlin einen Podcaster-Workshop von dem deutschen Überpodcaster Tim Pritlove. Und da war jemand, dem ich auf Twitter folge, und ich bekam dann per Twitter mit, dass, ich weiß nicht, ob Tim das gesagt hat oder irgendjemand anders, spielt auch keine Rolle, jedenfalls fiel in diesem Workshop der Satz irgendwie sinngemäß, Serendipity, da habe ich immer den Eindruck, das sieht alt aus.
Genau, das hatte ich heute in meinem Beobachtungskanal drinnen von Serendipity. Da kamen ein paar Meldungen dann dazu. Also das wollte ich dann eh noch kurz ansprechen. Also, aber man, das ist jetzt eh immer subjektiv, aber ich hätte dann gern vom Garvin vielleicht noch irgendwie gehört, was er darauf antworten würde, auf so eine Aussage.
Also insgesamt ist natürlich tatsächlich der Look ein bisschen ein Problem, weil man da als Entwickler immer wenigsten Möglichkeiten hat. Also, ne, ich bin halt Kernentwickler, ich kenne mich mit dem Code wahnsinnig auswendig aus, aber mein Problem ist einfach, ich habe nicht die Geduld und auch nicht die Mühe und Lust, so richtig ein wunderschön aussehendes Template zu gestalten. Und das Problem ist, dass die meisten, bis auf Matthias jetzt vielleicht auch, eigentlich nicht die großartigsten Gestalter sind, ohne da jetzt irgendjemandem auf die Füße treten zu wollen. Und
man muss einfach sagen, dass wir die wir mal hatten, die wirklich auch grafisches Talent hatten, die haben wir irgendwie verbummelt. Also das ist ja so, als ich eingestiegen bin in Serendipity, da hatten wir noch den David Cummings, der grafisch tolle Sachen gemacht hat, der sich aber aus privaten Gründen irgendwie zurückgezogen hat. Wir hatten Carl Galloway, von dem ich fast alles gelernt habe, was ich über Templates weiß, der sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hat. Und das ist so, an der Front sind wir sehr, sehr
also dünn besetzt. Muss man aber auch historisch leider tatsächlich so sagen. Also so die tollen Gestalter hatten wir auch seit der ersten Version eigentlich noch nie. Also wir hatten immer einen gut funktionierenden, stabilen Kern. Wir haben uns immer sehr um Kompatibilität und alles dahinterliegende gekümmert. Lustigerweise eigentlich sind wir da ziemlich diametral zu WordPress aufgestellt. Also während ich sagen würde, dass WordPress so in seinem Kerncode mehr Probleme hat als wir, hat WordPress den großen Vorteil, dass da super viele UI- und UX-Leute dran sind und sich darin verwirklichen. Und bei WordPress auch ein sehr gut florierendes kommerzielles Netzwerk um die Templates vorhanden ist. Das heißt, da ist das Angebot von Entwicklern und Nutzern in dieser Template-Geschichte so groß, dass man da als kleineres Nebensystem sozusagen für den Bastler und Customizing-Bedarf, da reichen wir einfach nicht richtig dran. Das ist ein Problem, wo wir einfach auch ein bisschen auf die Community hoffen müssen, dass sich da tatsächlich mal jemand gefordert sieht und sagt, ich bei Serendipity, das sieht alles ein bisschen altbacken aus, hier kann ich mich verwirklichen und kann mal ein richtig tolles Design abliefern, was dann auch tatsächlich genommen wird. Aber dahin zu kommen, das können wir als Entwickler leider nicht wirklich so richtig beeinflussen. Da hoffen wir immer noch so auf den Serendipity-Glücksgriff quasi.
Wobei meine spontane Antwort zu diesem Tweet war, wir arbeiten dran. Und damit haben wir den Bogen geschlagen. Irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, ich glaube in einer der Release-Candidate-Ankündigungen hat Garvin im Blog geschrieben, Final Pre-2.0 Release. Und das ist jetzt die Geschichte, die sozusagen, ja, ist die Frage, ist es das nächste? Also jeder, der auf GitHub kommt, auf GitHub guckt, kann sehen, da ist schon was in Gange, 2.0. Die Frage ist jetzt, erstmal würdest du sagen, ja, haben wir geschafft. Also wir haben alles erreicht, was wir vor der 2.0 unterbringen wollten.
Um das abzukürzen.
Oh, dann müssen wir eventuell noch.
Also aus meiner Sicht, gut. Und ich glaube auch, da spreche ich für die anderen Entwickler, gerade Timbalur.
Sagst du das früher, sonst hätte ich da wieder auf Yeah geschalten.
Kannst ja jetzt nochmal machen, los.
Wait. Ah. Das will ich, habe das ja mein iPhone, da muss ich mir jetzt den Code freischalten. Wait.
Ja, also ich denke, wenn jetzt noch Bugs offen sind, die Kompatibilität und Stabilität betreffen, dann wird es da ein Point-Release geben, sprich eine 1.7.1 oder 1.7.2. Aber eine neue Hauptversion wie 1.8, 1.9 wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht geben. Denn die 2.0 ist als solches so aktiv in Entwicklung und eigentlich auch inzwischen so in einem Stand, dass man da in absehbarer Zeit Release-Candidates für auch erstellen können wird, dass sich da eigentlich alle Entwicklungszeit drauf konzentrieren soll. Und dann gebe ich da nochmal weiter an den Matthias, der bei der 2.0 nämlich deutlich involvierter war, als ich es jetzt war.
Ja. Also es gibt ja grundsätzlich, kann man sagen, drei Ziele für die 2.0, denke ich. Ziel Nummer eins ist moderneres Frontend. Heißt sehr wahrscheinlich, dass 2K11 das standardmäßig aktive Theme erstmal wird. Also wenn man Serendipity neu installiert, dass man dann 2K11 zu Gesicht bekommt. Da würde ich sagen, das ginge theoretisch jetzt schon. Das ist sehr stabil. Die Entwickler, ich habe neulich nochmal geguckt, bevor ich das Repository zunageln will. Also es ist mittlerweile auch schon 2 Jahre alt, wie man auch am Namen sieht. Es ist extrem stabil, es nutzen relativ viele Leute, ich weiß es nicht genau, ich habe lange nicht mehr geguckt, aber es waren mal so 35 Blocks, von denen ich wusste, dass sie auf 2K11 schon laufen. Es gibt auch eigentlich keine Bug-Reports, also da steht nicht wirklich was im Weg. Punkt 2 wäre, dass wir das ganze Frontend, das ganze Frontend auf HTML5 bringen. Da müssen wir mal gucken, das weiß ich noch nicht so genau, da müssen wir eventuell auch wieder für die Abwärtskompatibilität was einbauen oder aber wir müssen so einen Release machen, wo wir dann auch einfach mal was kaputt machen und sagen, das war es dann jetzt ab sofort alles HTML5. Das werden wir noch diskutieren müssen und das wird wahrscheinlich vor allem bedeuten, dass man nochmal guckt, kann man Plugins, insbesondere Seitenleisten-Plugins, noch irgendwie optimieren für HTML5 und so weiter und so fort. Und dann das ganz große Ding, was tatsächlich noch läuft, ist halt das neue Backend. Was, denke ich, in der Wahrnehmung von außen und von noch nicht Serendipity-Benutzern ein Riesending sein wird. Weil da können wir tatsächlich eine Menge machen. Das ist auch schon relativ weit, ohne sich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Also Garvin hat es schon gesehen, der wird mir ins Wort fallen.
Es ist auf jeden Fall super weit und auf jeden Fall ist da extrem viel Arbeit schon reingeflossen, die auf jeden Fall im sehr viel mehrstelligen Stundenbereich liegt.
Es wird sehr wahrscheinlich zu machen sein, sogar, dass wir ein responsives Backend hinkriegen. Mit ein bisschen Glück. Ich hoffe, wir brüten noch so ein bisschen daran, wie die Backend-Navigation dann funktioniert. Und da gab es tolle Ideen in den Dev-Sprints. Muss man mal gucken, wie viel wir uns da trauen. Aber grundsätzlich habe ich die Hoffnung, da wir vermutlich niemals jemanden dazu bringen werden können, eine Smartphone-Tablet-App für uns zu bauen, schon gar nicht für alle mobilen Betriebssysteme, fand ich es einen guten Ansatz zu sagen, dann halt responsives Backend, damit das Ding auch wenigstens auf Tablets nutzbar wird und man beispielsweise Robert vom auf dem Sofa vom iPad aus bloggen kann.
Ja, das wäre nicht das so auch mobil. Ich meine, ich nehme ein iPad ja auch aus dem Haus raus.
Du gibst dem kleinen Finger und da reißt du den Arm ab. Das ist super. Ich versuch's, also mit ein bisschen...
teilweise eh am iPad, aber sage ich immer nicht nur im Wohnzimmer.
Ich versuche es auch.
Weil, genau dafür wäre es ja gerade wunderbar, weil quasi sozusagen das sozusagen am iPad oder wie auch immer das Backend gut, geht eigentlich jetzt auch schon relativ gut, also es zu nutzen, aber mit ein paar Verfeinerungen wäre es natürlich wunderbar und würde einem die doch oft frickeligen Clients oder WordPress-Clients doch eigentlich ersparen.
Wir gucken mal. Also das ist jetzt die Stelle, wo ich ein Riesendanke sage, nämlich an Malte und Timbalu, die überhaupt erst dafür gesorgt haben, dass ich da arbeiten kann mit den mit der Smartifizierung des Backends. Und im Moment sitzen wir dran. Ich habe jetzt relativ wenig machen können eine ganze Zeit lang, weil ich tief im Agenturflöz steckte. Aber wir sitzen am JavaScript. Das heißt, Malte sitzt am JavaScript. Ich gucke zu, was Malte macht und sage,
Also in Sachen JavaScript vielleicht kann man sagen, Ziel ist einfach, alle unsere Funktionalität auf jQuery im Backend auch umzustellen. Weil damals sehr viel Code gehabt, bevor es jQuery gab, der etwas an Browser-Abstraktionen übernommen hat, der aber in heutigen Tagen von jQuery einfach tausendmal besser gehandhabt wird. Und man hat das, glaube ich, gesehen. Es gab da eine gewisse Person, die versucht hat, den JavaScript-Code in der Mediendatenbank mal ein bisschen auf jQuery umzustellen. Da ist dann am Ende von, weiß ich nicht, 200 Zeilen sind dann noch 30 übrig geblieben oder so. Also man sieht, was da für ein enormes Einsparungspotenzial und auch Leseflusspotenzial ist, alles auf jQuery umzustellen.
Das ist auch Code-Forensik. Also da siehst du im JavaScript, ich bin noch nicht mal ein großer JavaScript-Experte, aber du siehst, das ist stellenweise sehr, sehr alt.
Auf ganz jeden Fall. Ja, das ist noch aus Zeiten wirklich, wo es halt keine Hilfsbibliotheken gab, sowas wie jQuery. Man möchte kaum glauben, dass sowas noch im Einsatz ist, aber es spricht auch für die Stabilität unseres damaligen JavaScripts. Was zwar ein bisschen krude und lang und ausführlich zu lesen ist, aber tatsächlich ist es jetzt noch viel besser.
Um ein Beispiel zu geben, irgendwo im Code steht da Netscape 4.
Ja, Gott hab ihn selig.
Die Älteren werden sich erinnern. Das ist also aus Zeiten, wo man auch noch spezielles JavaScript für bestimmte Browser schreiben musste, weil JavaScript im Browser da noch sehr neu war. Und solche Geschichten. Und das, ich denke, das wird gut. Und Malte hat ein paar tolle Ideen, was man machen kann mit der Mediendatenbank vielleicht. Und es gibt ganz, ganz neu, das will ich noch nicht zu sehr beschreien, weil es noch sehr früh ist. Aber es gibt jetzt, der Timbalu schraubt an einem Plugin, was uns den Visivic Editor, CK Editor bringen wird. Also nicht als Standard, das geht von der Lizenz her nicht, aber als Plugin zum Nachinstallieren, und das sieht schon toll aus, alleine den drin zu haben. Und ich denke, das kombiniert mit einem modernen Backend und dann noch ein schönes Frontend dazu, und dann sehen wir anders aus.
Ich glaube auch. Also das sollte schon mal ein Schritt in eine sehr vielversprechende Zukunft werden, denke ich. Ziel ist halt auch trotzdem, unser Backend immer noch flüssig und schnell bedienbar zu machen. Also wir wollen uns da jetzt nicht entgegen unseres Projektstils auf iCandy und was weiß ich was für Ein- und Ausklapp- und Fade-In-Animationen verstärken, sondern es soll schon immer noch das sehr einfache und sehr zügige Bedienen von Serendipity unterstützen. Bin ich echt gespannt.
Das ist ja auch, also du erinnerst dich, wir haben im DevSprint dann mal uns das Backend von Habari angeguckt, was, glaube ich, mal von WordPress geforkt wurde oder irgendwie sowas. Und die haben ein super schlankes Backend, was uns allen fast schon zu reduziert war. Aber es ist schon allein schon spannend, mal zu gucken, wie machen das andere Systeme und wie sehen andere Backends aus und was können.
Also ich habe grundsätzlich auch jetzt das Gefühl, vielleicht habt ihr das mitverfolgt. Es gab jetzt in der letzten Woche dieses Announcement von Ghost, dem neuen Blogging-Framework, was per, ich meine, Kickstarter ist es, finanziert werden soll. Und wo auch irgendwo ein Ex-WordPressler versucht, ganz neue UI-Paradigmen umzusetzen und ein sehr, sehr schlankes und schnelles System zu basteln. Das wird wohl aber auf Basis von Node.js laufen. Das heißt, dann auch nur auf Servern laufen, die man selber ziemlich gut im Zugriff hat. Auf Überspace wird es kein Problem sein, aber auf 1&1 Servern und anderen Shared Hosting Systemen wird man das dann nicht installieren können. Aber ja, Entschuldigung.
Wobei es gibt eigene Hosting Plattformen. Dieses Heroku ist, glaube ich, was, wo grundsätzlich immer Node drauf läuft. Das ist, muss man dazu sagen, Node ist also, wie soll man das erklären?
JavaScript auf dem Server.
Auf sämtlichen halbwegs nicht völlig veralteten Webservern läuft heute PHP, worauf zum Beispiel eben Serendipity nutzt es als Skriptsprache, und mit Node kann man dann eben im Prinzip alles, was man in PHP macht, serverseitig, kann man dann in JavaScript machen. Das ist das Ding hinter Node. Und das ist sehr beliebt, weil JavaScript halt recht gut zum Einsteigen ist und man da irgendwie recht schnell reinkommt.
Also zurzeit eine sehr gehypte Geschichte, genauso wie NoSQL zurzeit en vogue ist, einfach nur, weil es ein bisschen was Neues und anderes anbietet. Und ich bin da mal gespannt. Ich glaube halt, dass solche Impulse sehr hilfreich sein können, auch in unseren Blog-Systemen dafür zu sorgen, dass man da ein bisschen Weiterentwicklung hat. Ich glaube, in den letzten Jahren hat man halt gesehen, dass generell Blog-Systeme so ein bisschen ins Hintertreffen gelandet sind, dass sich Leute sehr in soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook verzogen haben, um da ihren Output zu generieren. Aber man merkt auch heute halt, dass sehr viel Kritik an Twitter und Facebook und deren Eingrenzungsmethoden geübt wird, dass also vielleicht in Zukunft da die Blogs auch wieder an mehr Relevanz gewinnen. Ich glaube, auch auf der Republika zurzeit gibt es ein paar Panels, die sich damit auseinandersetzen und eigentlich auch die Blogsysteme noch mal ein bisschen hervorheben, dass die auch sehr einzigartige Methoden bilden, um Kommunikation zu betreiben und vor allem, um selber Herr seiner Inhalte zu sein.
Und du hast das Ding, dass die Leute, glaube ich, wieder weggehen von diesen statischen Generatoren, die eine Zeit lang so der ganz heiße Scheiß waren. Weil man halt merkt, in so einem statischen Seitengenerator ist zum Beispiel Kommentare ist ja ganz schwierig. Kann man halt einfach in statischen
Seiten machen. Ja, oder man muss sich halt wieder auf externe Dienste wie Diskus verlassen. Das ist natürlich total toll. Man fügt einfach irgendwie 2 JavaScript-Zeilen ein und hat eine komplette Kommentar-Threading-Funktion in seinem Blog, die auch eigentlich relativ sexy aussieht. Aber was passiert, wenn Diskus einem mal aus irgendwelchen, weiß ich nicht, Lizenzverstoßsystemen den Pool der eigenen Kommentare abdreht oder es crasht das System? Man hat selber überhaupt keinen Zugriff mehr auf die Daten dahinter. Und das ist, glaube ich, das, was man heute wieder so ein bisschen hervorhebt, dass man selber, also man hat das ja, als Google jetzt anfing, den Google Reader zu schließen und auch andere Systeme zu schließen. Ich glaube, das hat schon nochmal eine neue Welle und einen Impuls.
Ja, oder Twitter,
das hat auf jeden Fall einen großen Impuls gegeben, dass die Leute jetzt schon nochmal drüber nachdenken. Ja. Cloud ist zwar komfortabel und easy, aber möchte ich da wirklich alles drin haben, worauf ich Wert lege, und möchte ich so diese Kontrolle abgeben? Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Thema in der Zukunft sein.
War ja auch neulich irgendwie ein Fall bei Diskus, dass die irgendwie, plötzlich hieß es überall ganz aufgeschreckt, Diskus schaltet Werbung.
Die werden ihr System hundertprozentig irgendwann monetarisieren, ob das dann über Abo-Funktionen läuft oder ob die Kommentatoren zahlen oder der Serverbetreiber. Also man muss einfach sehen, solche Dienste im Internet, die machen das auf jeden Fall nicht aus Menschenliebe, sondern irgendwann Ziel ist, entweder sich an große Plattformen verkaufen zu lassen oder tatsächlich Werbung oder Abo-Modelle zu bauen. Also auf eine dieser 3 Methoden läuft jeder freie Dienst im Internet eigentlich hinaus.
War ja letztlich gar nicht so. Also die hatten irgendwas vermurkst und man konnte es also wieder abschalten mit der Werbung. Aber es war irgendwie standardmäßig aktiv nach einem Update, obwohl es das nicht hätte sein sollen.
Ist aber schon irgendwo ein Dammbruch im Vertrauen des Nutzers, ne?
Ja, klar. Hat auch einfach erstmal ausgelöst, dass Leute, die vorher blind Diskus genutzt haben, darüber nachgedacht haben, was ist das eigentlich und kriege ich meine Daten da jemals raus, wenn ich sie raushaben will, ist ja auch so ein Ding. Und dann hast du Diskus oder eine andere ähnliche, es gibt auch andere Kommentarsysteme, hast sowas laufen und denkst dann irgendwann, jetzt gehe ich wieder auf ein eigenes, selbst gehostetes Blog und kriegst aber deine Kommentare nicht mit. So ist das und ja, wie gesagt, hat Robert schon gesagt, Postgres ist es jetzt endgültig zu eigentlich, Robert, oder kündigen die noch an?
Ja, 30. April zugemacht. Seine Daten kann man noch bis Ende Mai rausholen. Aber die API ist schon tot, also das heißt, es gibt ja andere Hosting-Dienste, die quasi den Import noch erlaubt haben, aber das geht jetzt nicht mehr, also nicht mehr über die API.
Gut.
Von dem her ist es quasi fast tot, also Twitter hat wieder mal platt gemacht.
Ja.
Ja, also ich denke mal, Beispiele wie Posteros zeigen halt eben das schnelle Aufkaufen und das Wegsein. Keine Ahnung, was mal Tumblr macht oder sonst was, also ich glaube, man überlegt schon mehr, wo man vielleicht, wenn man ein bisschen mehr an Inhalt produziert, wo man das hinstellen möchte.
Tumblr ist auch das, wo immer noch gerätselt wird, ob das irgendwann mal wer kauft. Ne?
Das ist keine Ahnung. Also es gibt jetzt einen neuen Blogging-Dienst, der behauptet, ewig da sein zu wollen. Und ja.
Gut.
Aber auch halt wieder so eine Hosting-Variante und ewig, was ist schon ewig? Ich meine, und für dreimal zwei Leute, ja, die werden auch irgendwann mal spätestens mal sterben. Also.
Aber uns kauft keiner auch schon gar nicht Twitter. Ehe wir ausblödeln, ich habe schon gesagt, HTML5 im Frontend, neues Default Frontend, neues Default Backend. Haben wir sonst noch Sachen auf dem Zettel? Fällt dir was ein, Garvin, was man schon sagen kann, das könnte kommen im nächsten oder auch im übernächsten Release? Gibt es irgendwelche Baustellen? Sollen wir nochmal irgendwelche Entwickler anwerben für bestimmte Dinge, die gemacht werden?
Ja, Entwickler anwerben ist natürlich ein Dauerbrenner einfach. Also ich glaube, ihr könnt mich die nächsten 10 Jahre einladen zum Podcast und ich werde niemals sagen, so, oh, jetzt haben wir genügend Entwickler. Also das ist nach wie vor super, gerade wenn jemand sagt, jetzt im Zuge der neuen Blog-Entwicklung möchte er sich irgendwie verwirklichen. Der ist bei uns im System auf jeden Fall herzlich willkommen und hat die Vorteile einer schnellen Entwicklungsmöglichkeit. Also wir haben einfach keinen festgefahrenen Stand, wo man sagen muss, dass wir nicht wandlungsfähig sind. Also man hat auf jeden Fall GitHub sowieso super System, um einfach mal so den Code auszuchecken, sich ein bisschen damit umzutreiben und dann am Ende doch vielleicht was zurückzugeben. Das managt ja GitHub wirklich ganz, ganz einfach, dass man jederzeit Code pushen kann zu uns, dass wir dann diesen erstellten Code direkt in unseren Code übernehmen können. War früher alles viel schwieriger, da musste man immer manuell Patches erstellen, die in irgendeinen Tracker hochladen von SourceForge, dann die Leute noch drauf aufmerksam machen. Heutzutage läuft das halt alles in der Web-Oberfläche total komfortabel, sowohl für die Leute, die unseren Code anpassen, als auch für uns, die Anpassung übernehmen wollen.
Irgendwo habe ich neulich gelesen, GitHub ist Facebook für Entwickler. Ja. Ich gedacht, stimmt.
Auf jeden Fall auch eine der zentralen Anlaufstellen einfach. Also es ist heutzutage die de facto Plattform für alle Entwickler. Also jeder, der irgendwie in PHP schon mal Code hochgeladen hat, hat eigentlich mittlerweile einen GitHub-Account. Deswegen ist das einfach super, weil man eine gemeinsame Sprache spricht, sage ich mal.
Was schön wäre, fällt mir dabei ein, wenn uns jemand zuhört, der wirklich GitHub-Experte ist. Der dürfte sich gerne mal melden, weil ich habe die Befürchtung, wenn wir dann 2.0 irgendwann mal zurückführen, also muss man sich so vorstellen, der ganze Code für 2.0, der liegt jetzt praktisch separat. Das müssen wir irgendwann mal mit dem aktuellen Stand zusammenführen und das könnte haarig werden. Wenn wir da jemanden haben, den man im Notfall mal anmailen kann und sagen kann, du, ich bin mir unsicher, ob das richtig ist, was ich hier gerade mache, das wäre total super. Ja, und wenn jemand Unit-Tests, was auch immer das genau ist, schreiben möchte, dann sagt Garvin bestimmt auch nicht
nein. Also grundsätzlich, wir sagen selten nein zu etwas. Höchstens dann, wenn man nach einer Diskussion entschieden hat, dass irgendwas nicht sinnvoll ist, weil wir sind ja dann doch eine Community. Also Entscheidungen zur Weiterentwicklung treffe auch nicht ich selber alleine, sondern das ist schon eine Diskussionsmöglichkeit, die hauptsächlich im Forum von uns stattfindet. Ja, ich glaube, gerade die deutschen Entwickler haben es hier bei uns im Projekt vielleicht noch ein bisschen leichter als in einem internationalen Produkt wie WordPress, wo man sich gegen, weiß ich nicht, die ganze Welt quasi durchsetzen muss und versuchen muss, kleinste Codeänderungen irgendwie in einem riesen Team durchzuboxen. Also wenn sowas reizt, flache Hierarchien heißt das, glaube ich, immer in Bewerbungssituationen bei uns willkommen.
Kommt noch jemand und fragt, ob wir Scrum machen. Nee, lass mal.
Ja, also gut. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich denke, wir haben zwar eine gute Plattform inzwischen entwickelt, die relativ stabil ist, gerade mit dem neuen Release, aber ich sehe da jetzt immer noch keinen Grund, irgendwann mal zu sagen, wir haben nichts mehr vor.
Nö, wir haben eigentlich viel vor und haben einen schönen 1.7 Release, der, wenn ihr das alle hört, mit Sicherheit verfügbar sein wird. Das können wir schon irgendwie abgestimmt.
Verfügbar gewesen und, sein wird, ja.
Gehabt, nee, ja, ja. Und dann cremiges Update allerseits, ne?
Mhm. Wir sind jetzt noch unter einer Stunde.
Ja, wir blödeln ja noch.
Mit 10 Sekunden. Ja, ja, aber ich sag
nur, ja, ist doch ein super Ziel erreicht. Also wir haben wahrscheinlich jetzt wenig Verluste in den Schlaf.
Ja. Kompakter Code hat er eher.
Also ehe wir losblödeln, guckt nochmal in die Shownotes. In den Shownotes wird stehen die offizielle Ankündigung, die Garvin bis dahin geblockt haben wird. Und da steht vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr drin, was neu ist, weiß ich nicht. Und wenn das dem das partout noch nicht reicht, dem verlinken wir die News-Datei, da steht garantiert
also alles. Also das, was drin. Ich jetzt vorbereitet gehabt haben werde, entspricht ziemlich dem, was wir jetzt besprochen hatten, werden gemacht.
Gehabt hätten sollen tun. Gut. Und wenn man ganz viel wissen will, dann kann man sich auch gerne nochmal hinsetzen und kann den ganzen Commit-Tracker auf, also kann die wie heißt denn das Commit-Log auf GitHub auswendig lernen.
Aber bevor möchte. Das Aber jemand macht, kann er sich so lieber produktiv bei uns für andere Sachen melden.
Ja. Wer bekloppt genug ist, das Git-Log zu lesen, sollte lieber programmieren.
Ja, dann bleibt mir eigentlich noch zu sagen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Benutzung vom System an alle, die das jetzt hier noch hören. Und ich hoffe, ihr werdet Spaß mit der Version haben und weiterhin auf unser System setzen.
Und sollte das jemand...
Ja, danke Garvin fürs...
Sag Garvin ja, erstmal danke.
Danke Garvin fürs Dasein. Danke mal, also Dasein ja im doppelten Sinne, Dasein für die Serendipity-Community und für all deine Aktivitäten rund um Serendipity und danke, dass du jetzt zum, ich habe jetzt nachgeschaut, zum dritten Mal in unserem Podcast warst und damit bist du ex aequo mit dem Krischer Brockhaus, der quasi bisher unser meistbesuchendster, nein, ja, eh schon wissen,
und am meisten Besuch gehabt haben gesollt hätte.
Genau, irgend sowas. Genau, aber wie gesagt, Garvin ist jetzt ex aequo und hat jetzt sozusagen die Chance.
Jetzt muss aber für so Dummies wie mich, was ist das? Ex-Watt?
Ex-Latein?
Lass mich jetzt, ich jetzt einen Wanderpokal oder wie läuft das?
Ein T-Shirt, ex aequo.
Ein T-Shirt. Ja, das wäre eh. Ja, wobei ich wollte eigentlich ja noch einen Preis ausloten.
Du wolltest.
Aber zuerst muss ich mal im Duden unter ex aequo nachschauen, damit ich es nicht ganz falsch sage. Ex aequo, gleichermaßen, ebenso, genauso, geradeso, gleicherweise, in gleichem Maße, in gleicher Weise.
Das jetzt, nicht das minder. Jetzt
wer wohnt in Österreich?
T-Shirt oder was?
Ja, aber gab es auch oft bei der Formel 1 oder anderen Rennen das ex aequo. Aber gut, wurscht. Egal. Genau, ich wollte noch einen Preis, also Ausblödelphase, ja.
Was ist denn jetzt mit dem Preis? Aus? Hast du endlich mal ein Wort gewonnen, brauchen Garvin und ich nicht mehr
nein,
arbeiten?
Nein, habe ich nicht, aber nein, also Preis, eigentlich habe ich keinen Preis, aber ich wollte eigentlich ein Quiz machen, weil ich mir gedacht habe, wer uns die richtige Zahl der Tippo-Aufklapp-Laute in diesem Podcast, die ich diesmal vermehrt gehört habe, nennt, der bekommt was von mir.
Wer mitgezählt hat, wie oft ich geraucht habe in diesem Podcast, der kriegt einen Preis.
Der kriegt einen Preis.
Also wenn das nicht für den nächsten European Podcast Award reicht, dann weiß ich es auch nicht.
Was für einen Preis?
Verdammt, ich würde ihn jetzt nicht gewinnen, weil ich habe es dann nicht richtig mitbekommen. Ich habe wahrscheinlich zu viel geredet.
Ich würde ihn selber nicht bekommen.
Ja, vielleicht schneide ich ja noch einen raus. Erst beim Anhören.
Manipulation.
Naja, damit ihr keinen Vorteil habt.
Ich das vergesse und ihr völlig ausblühen, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu dieser Ausgabe habt, bitte nicht zum Release. Das macht bitte im Forum. Aber wenn ihr irgendwas zu dieser Ausgabe habt, ob was auch immer, dann wie immer in den Kommentaren im Blog oder an den Twitter-Account oder an meinen Twitter-Account oder Roberts Twitter-Account oder Gavins Twitter-Account oder per E-Mail an Robert oder mich oder über das Kontaktformular im Sinne der Infocamp-Blog. Ihr könnt uns gerne auch per Audioboo beispielsweise einen Audiokommentar schicken. Und ich glaube, das war's. Wir haben immer noch keine Facebook-Seite und keinen Google-Plus-Account. Und
ja.
Brauchen wir nicht. Ja. Ach, jetzt fällt mir das ein, die Serendipity-Webseite wollen wir auch nochmal neu machen. Oh, so viel Arbeit.
Naja, gibt immer was zu tun.
Robert dann den Preis aus.
Ja, na, vielleicht lobe ich da mal einen ordentlichen Preis aus, genau.
Überlegen. Dann?
In der Form. Ja, und wer meint, dass die Soundschnipsel diesmal besonders hohe Qualität hatten, der möge es auch bitte auch kommentieren, dann gibt es nächstes Mal wieder welche. Wer meint, das fürchterlich störend wäre, der schreibt es bitte auch, dann lass was wieder.
Kommentiert das bitte nicht, der macht nur noch Jingles hier.
Nee. Wir machen einmal einen Jingle-Podcast. Und
theoretisch können wir übrigens wieder einen Video-Hangout-Podcast machen, weil ich musste meinen Google-Plus-Account wieder aktivieren. Ansonsten darf ich nicht mehr YouTuben oder sowas. Google ist total böse.
Ah ja. Naja, ich meine, das ist eigentlich eh noch in unserer Planung drinnen, dass wir mal ein Hangout machen, so ein lange Nacht des Serendipity oder Serendipity lange Nacht, wo man einfach ein bisschen was diskutieren, wer immer auch mitreden möchte.
Weil ich den Länder kenne, plant er das zum 2.0-Release.
Ja, das wäre natürlich schon schön.
Hab ich noch Ideen gebracht.
Ja, da haben wir ja noch ein paar Tage Zeit.
Ich puste jetzt langsam das Lagerfeuer aus, sage nochmal Danke an Gavin, dass er da war, kurz vor Feierabend
gerne.
Sozusagen.
Gerne. Danke.
Und dann hören wir uns alle beim nächsten Mal und dann gucken wir mal, bei wem das 1.7-Update geklappt hat und bei wem nicht. Ich sag schon mal Tschüss in die Runde und an alle Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
Ja, auf Wiedersehen.
Und tschüss aus Köln.